Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die Nordostpassage, das ist der Seeweg zwischen Europa und Asien, nördlich von Europa, von Sibirien, also auch von Asien. Und der Historiker Andreas Renner, der hat ein Buch über die Nordostpassage geschrieben. Auf seinem Buch haben drei große Krisen eingewirkt, schreibt er. Und er meint dazu, niemand braucht drei Weltkrisen, um ein Buch zu schreiben. Ohne Klimawandel, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg hätte ich aber die Geschichte des ältesten Seewegs durch die Arktis anders erzählt. Dann schauen wir uns das mal zusammen an mit Andreas Renner. Er ist Professor für Russland-Asien-Studien in München und dort für uns jetzt im Studio. Also guten Tag nach München, Herr Renner.
Ja, schönen guten Tag.
Das mit dem Klimawandel, also der ersten Krise, die auf Ihr Buch eingewirkt hat, das finde ich, ist noch recht klar. Also es gibt durch die Erderwärmung immer weniger Eis in der Arktis. Dadurch ist die Schiffsroute da nördlich von Europa und Asien immer öfter eisfrei und immer besser nutzbar. Das ist der Zusammenhang mit Ihrem Thema, oder?
Ja, vor allen Dingen kürzer, ne? Also für Reedereien macht es halt, es ist halt verlockend, diese Abkürzung, die 20-40% kürzer sein kann, zu nehmen.
Man muss nicht durch den Suezkanal oder südlich um Afrika herum, sondern kann obenrum fahren sozusagen.
So ist es.
Aber die zweite Krise, was hat denn die Corona-Pandemie mit dem Schreiben Ihres Buches zu tun?
Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben, dass ich es wahrscheinlich anders geschrieben hätte ohne Corona. Zunächst mal hat Corona den Anschluss gegeben, das Buch überhaupt zu schreiben, was ein bisschen länger bei mir in der Pipeline lag. Man hat ja relativ viel Zeit und dann habe ich es endlich herausgegriffen. Was halt fehlte, weitgehend fehlte, war der Zugang zu russischen Archiven, zu russischen Bibliotheken, beziehungsweise war immer nur punktuell möglich. Und dann habe ich die Zeit genutzt, wenn es denn gerade ging, und bin hingefahren. Ich hätte es ohne Corona-Krise wahrscheinlich viel wissenschaftlicher geschrieben, viel dicker, so eine fette wissenschaftliche Monographie.
Ja,
und das Material fehlte einfach und deswegen habe ich dann halt überlegt, wie ich es mache und habe den Mare Verlag gefragt und die meinten, gute Idee, aber Sie müssen das viel mehr erzählen. Und dann habe ich gedacht, na, probiere ich das mal aus.
Da bin ich ausnahmsweise Corona mal dankbar, dass Sie so ein gut lesbares Buch jetzt auch durch diese Pandemie geschrieben haben. Und dann schauen wir auf die dritte Krise, als im Februar 2022 der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Da waren Sie in Moskau und da haben Sie gerade an einem Ihrer Buchkapitel über die Arktispolitik in der Sowjetunion geschrieben, in der Stalinzeit. Wie haben Sie das denn damals erlebt, diese Arbeit an Ihrem Buch und die Verschärfung des russischen Krieges gegen die Ukraine?
Es kam für mich es kam für mich überraschend. Ich hatte diese Eskalation nicht erwartet. Und ich hatte aber schon länger verfolgt, dass es so Parallelen gibt im Arktis-Thema während der Stalinzeit, im Diskurs, im offiziellen und in der Putin-Zeit. Also die Wiederentdeckung der Arktis als Gebiet zur Festigung des russischen Großmacht- oder Weltmachtanspruchs, das knüpft viele Motive aus der Stalinzeit auf. Und ich saß halt just an diesem Kapitel, als dann diese militärische Eskalation begann.
Da haben sich dann Verwandtschaften gezeigt zwischen Geschichte und Gegenwart. Und ja, der Ukraine-Krieg hat auch, wenn ich es in Ihrem Buch richtig verstanden habe, den russischen Rohstoffexporten nach China über die Nordostpassage einen Schub gegeben, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man kann auch sagen, dass der Ausbau der Nordostpassage ein Teil, ein kleines Rädchen in der Vorbereitung auf diesen Krieg war, weil sich eben Öl und Gas per Schiff viel leichter umdirigieren lässt als über Pipelines. Die sind halt gebaut und man kann sie nicht von heute auf morgen woanders hinlegen. Mit Schiffen geht das und genau das passiert. Ne? Also Erdöl, Flüssigerdgas, auch Kohle wird in viel größerem Ausmaß nach China geliefert als vorher. Wir reden hier um Steigerung von 30%.
Damit hat Russland dann zum Teil eben die Embargos der EU ausgleichen können über diesen anders genutzten Seeweg da im hohen Norden. Und auch China, schreiben Sie, investiert kräftig in die Erforschung der Nordostpassage. Warum ist das für China wiederum so wichtig?
China möchte einfach dabei sein, wenn die Arktis aus chinesischer Sicht verteilt wird. Es gibt ja diesen Arktischen Rat, in dem die Arktis-Anrainer verbunden sind. Und es werden nicht arktische Staaten assoziiert, als Mitglieder und China unter anderem auch. China hat aber den Anspruch, dass die Rohstoffe, die jenseits der Küstengewässer liegen, internationale Rohstoffe sein müssen und vor allen Dingen eben auch China zur Verfügung stehen muss. Und deswegen hat es ein sehr großes Arktis-Forschungsprojekt aufgelegt mit einem Arktis-Institut, mit Förderungsprojekten in Island, in Norwegen, nicht nur in Russland. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass man eben auch hier nicht nur auf die russische Karte setzt, sondern versucht, mit allen Arktis-Staaten im Gespräch zu bleiben.
Also dieses ganze Projekt Nordostpassage und überhaupt die Zugänglichmachung der Arktis auch darüber, das ist so ein Kapitel der Neuaufteilung der Handelsströme und auch der Ressourcen unserer Welt. Darum geht es eben auch in Ihrem Buch. Im letzten Teil, jetzt habe ich mit dem Schluss quasi angefangen hier, das sind so die letzten drei Kapitel Ihres Buches, in dem Sie so auf die Gegenwart schauen. Sie erzählen aber in dem Buch auch die Geschichte der Nordostpassage von Anfang an und damit müssen wir so über 400 Jahre zurückgehen in unserer Geschichte. Schauen wir mal auf die Anfänge. Wer hat denn überhaupt damit angefangen, dieses ja eigentlich irre Projekt, eine Passage von Europa nach Asien, nördlich von Russland, da durchs damals ja noch ewige Eis?
Also die ersten konkreten Planungen, wir werden in England angestellt und die ersten Expeditionen ausgerüstet in der Mitte des 16. Jahrhunderts, also in den 1550er Jahren. Und man möchte einfach, nachdem Kolumbus ja den Seeweg nach Ostasien gerade nicht gefunden hatte, eine andere Route finden. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder um Südamerika, Südafrika. Dort sitzt aber die portugiesische und spanische Konkurrenz mit sehr starken Seeflotten damals. Und deswegen überlegt man sich, es gibt ja auf diesen antiken Seekarten diesen Ozean, der die Weltteile umfließt. Das heißt, man könnte theoretisch auch nördlich von Amerika oder nördlich von Asien fahren und man versucht beides. Die Nordostpassage ist aber damals wie heute eigentlich der einfachere Weg. Dort ist weniger Eis als vor dem späteren Kanada.
Und Sie haben schon gesagt, der Mare Verlag hat Sie dann gedrängelt. Sie müssen mehr erzählen.
Ja.
Und Sie erzählen auch gleich am Anfang des Buches eine sehr unheimliche Szene. Ich will die mal knapp umreißen. Das ist im 16. Jahrhundert, im Mai 1554, also lange her. Damals haben russische Fischer zwei merkwürdige, für sie unbekannte Schiffe gesichtet, dort im hohen Norden, Schiffe, von denen kein Lebenszeichen ausging. Und als die Fischer dann an Bord gegangen sind, da haben sie unter Deck eines dieser Schiffe zu Eis erstarrte Menschen gefunden und Hunde gefunden, die auch gefroren waren. Und die Menschen saßen da in den alltäglichsten Positionen beim Essen oder beim Schreiben, so wird es zumindest berichtet. Was ist denn da passiert auf diesem Schiff?
Das war tatsächlich die erste Expedition der Engländer, überhaupt die erste überhaupt, die sich auf den Weg gemacht haben, die Nordostpassage zu finden. Man muss dazu sagen, keine dieser frühneuzeitlichen Expeditionen ist wirklich über die Barentssee hinausgekommen. Also das erste arktische Meer. Und dieses Schiff von Hugh Willoughby, dem Kapitän, bleibt stecken vor der heutigen russischen Ostküste oder zeitweilig auch finnische, also Lappland, der Teil Lappland, der zu Russland gehört, also nicht sehr weit auf dem Weg nach China, das will ich sagen. Man ist überhaupt nicht vorbereitet auf diese arktischen Überwinterungen und die Todesursache war sehr wahrscheinlich Kohlenmonoxid. Man hat dieses Schiff ja abgedichtet gegen die Kälte mit dem Effekt, dass es keinen richtigen Sauerstoffzugang mehr gab und ist dann wahrscheinlich einfach erstickt und nachher erst erfroren.
Das ist eine der Szenen, die Sie erzählen aus diesem ganzen langen Komplex, diese teils abenteuerliche, sehr, sehr gefährliche Forschungsgeschichte, wie man versucht hat, einen Weg durch die Nordostpassage zu finden. Und zu dieser Geschichte gehören auch die Bücher, die über die Erfahrung dort im Eismeer geschrieben wurden. Ein frühes und prägendes Buch hat von einer Reise des niederländischen Seefahrers Willem Barents erzählt, nachdem dann auch die Barentssee benannt wurde, die Sie gerade erwähnt haben. Was ist das für ein Buch?
Das ist ein Reisebericht und typischer frühneuzeitlicher Reisebericht, also im 16. Jahrhundert, über die letzte Reise oder die letzten Reisen von Barents, der ja dann auch ans Gebot starb auf dieser Reise. Die überwintern auf der Insel Novaya Zemlya, das ist am östlichen Ende der Barentssee. Ich hätte gerade gesagt, man kommt eigentlich nicht über diese Barentssee hinaus. Das ist die Verlängerung des Uralgebirges und Barents ist der erste Europäer, der dort oben rumfährt. Und eben auch stecken bleibt. Ein Gutteil der Mannschaft stirbt, Barents auch, aber Gerrit de Weer, sein Maat, gelangt mit 10 weiteren Besatzungsmitgliedern zurück nach Holland und schreibt sofort diesen Bericht. Er hat sich unterwegs auch schon Notizen gemacht Und das ist einer der einflussreichsten Reiseberichte über die Arktis überhaupt, der auch unser Bild von der Nordostpassage prägt, so als Seefahrerabenteuer, als ultimative Herausforderung. Mehrfach übersetzt, schon im 16., 17. Jahrhundert und auch heute noch verfügbar als Buch. Also ein sehr einflussreiches Buch.
Sehr einflussreiches Buch, und wir haben es jetzt auch gerade mitbesprochen, dass die ersten Vorstöße über die Nordostpassage von englischen und niederländischen Seefahrern kamen. Dann haben aber bald auch die russischen Regenten angefangen, sich für diese Nordostpassage zu interessieren, Forschungsexpeditionen ausgerüstet, vielfach über Jahrhunderte hinweg vieles getan, um diese erstmal ja noch theoretische Route zu erforschen. Das würde ich mal jetzt flott überspringen, da mehrere Jahrhunderte der Nordostpassagengeschichte, um in die Sowjetunion zu kommen, weil das fand ich nochmal so besonders interessant. Sie haben es vorhin auch schon mal kurz mit angerissen, Stalinzeit und so weiter. Die Sowjetunion hat sehr viel investiert, um diese Passage dort im Norden zu erforschen, hat atomgetriebene Supereisbrecher gebaut für den Einsatz dort. Warum war das so wichtig für die Sowjetunion?
Man kann da eigentlich einen guten Bogen schlagen zu Barents. Also während es diesen westlichen, englischen, niederländischen, skandinavischen Seeleuten darum ging, einen Transitweg nach Indien, China, Japan zu finden, war aus russischer Seite eigentlich immer die Nordgrenze des Landes wichtiger. Also ein Teil der Eroberung Sibiriens geht tatsächlich über die Nordostpassage. Später werden Güter abtransportiert aus Westsibirien. In der frühen Neuzeit war es Holz, Pelze. In der Sowjetzeit dann halt Rohstoffe wie Eisen, Kohle und später eben Erdgas und Erdöl. Also es geht um die Industrialisierung, die Ausbeutung von industriell nutzbaren Rohstoffen.
Und Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass die Arktisfahrer in der Sowjetunion, die sogenannten Polarniks, dass die einen ganz besonderen Heldenstatus dann hatten in der Sowjetunion?
Ja, in der Stalinzeit. Nachher verblasst das. Also die Kosmonauten lösen dann die Polarniki ab. Das hat viel damit zu tun, dass man die Arktis auch so stilisierte als Herausforderung nach dem Motto, die westlichen Seefahrer haben es nicht geschafft, aber wir sowjetischen Forscher, wir gehen dafür systematischer daran, wir haben die bessere Technik. Also dieser Gedanke des Wettbewerbs, wir sind die Ersten, wir sind die Besten. Und das zweite Motiv ist der Kampf gegen diese Natur. Natur als Feind, die man unterwerfen muss und nutzbar machen muss für die Industrialisierung, also möglichst effektiv ausbeuten, ohne Rücksicht auf irgendwelche Umweltschutzbestimmungen.
Und es hat dann wieder etwas Unheimliches, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie sich im heutigen Putin-Russland an diese Tradition dieser sowjetischen Heldenerzählung aus der Stalinzeit, wie da wieder angeschlossen wird und das für die Gegenwart, für die Geschichtserzählung der russischen Gegenwart wieder nutzbar gemacht wird. Eine letzte Frage noch, Herr Renner. Ihr Buch, habe ich überrascht gelesen, ist die erste umfassende Monographie über die Geschichte der Nordostpassage. Wie kann das denn sein, dass über diese so interessante Geschichte noch nie so umfassend geschrieben wurde?
Ah ja, so richtig habe ich das nicht verstanden. Also es gibt natürlich sehr viel Forschungsliteratur auch auf Russisch oder Sammelbände, sehr umfangreiche, aber so eine kompakte Gesamtdarstellung tatsächlich nicht. Ich denke, es hat damit zu tun, dass man im Westen vor allen Dingen auf diese Seefahrergeschichten geguckt hat. Und das endet ja dann im 17. Jahrhundert. Es gibt zwar noch nachher Versuche, aber es ist alles eher so ein Blick von außen, Helden der Seefahrt. Während die Russland-Historiker, die das eigentlich schreiben müssen und das dann auch jetzt gemacht haben, eher aufgeguckt haben, wie Russland sich gegenüber dem Westen oder gegenüber Asien positioniert hat und diesen Norden eigentlich ausgeblendet haben, bis auf ein paar Spezialisten. Der ist aber, glaube ich, wichtiger, als wir bislang gemerkt haben. Und das merkt man eben auch gerade bei Putin, für den die Arktis eigentlich das natürliche Betätigungsfeld ist dieser russischen Großmacht.
Nordostpassage, Geschichte eines Seewegs, heißt das Buch von Andreas Renner, Mare Verlag, erschienen mit 270 Seiten, 28 Euro ist der Preis, Herr Renner. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke.
Die deutsche Hauptstadt Berlin, das ist auch ein Ort der internationalen Literatur. Viele Autoren aus aller Welt leben dort und besonders lebendig ist die arabischsprachige Literaturdiaspora in Berlin. Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat sich für sie vieles verändert. Lesungen mit arabischen Autorinnen wurden abgesagt oder verschoben oder sie werden nicht mehr angefragt. Aber auch jüdische Stimmen fühlen sich mit ihren Wahrnehmungen nicht gesehen von den Kulturinstitutionen oder zu wenig gesehen. Am Wochenende gab es nun im Literarischen Kolloquium Berlin einen Abend der Solidarität und des gegenseitigen Zuhörens. Ein Kollektiv aus jüdischen, arabischen und deutschen Literaturakteuren hatte dazu eingeladen, am Samstag, also vor dem iranischen Angriff auf Israel. Meine Kollegin Lara Sielmann hat an dem Abend zugehört.
Noch wird aufgebaut im LCB am Wannsee, als ich mich mit der Literaturkritikerin und Mitkuratorin des Abends, Insa Wilke, zusammensetze. Der Wunsch nach Austausch brachte das Kollektiv zusammen, das aus LiteraturkuratorInnen, KritikerInnen, WissenschaftlerInnen, ÜbersetzerInnen sowie AutorInnen unterschiedlicher Herkunft besteht.
Und das ist ein bisschen zufällig entstanden, weil es eben im November dieses Bedürfnis gab, nachdem die Situation im Kulturbetrieb immer schwieriger wurde und immer mehr Leute das Gefühl hatten oder auch die Realität erfahren haben, dass sie nicht auftreten konnten, dass sie Sorge hatten, Dinge zu äußern. Und wir wollten uns einfach miteinander austauschen.
Der Veranstaltungsabend möchte verschiedenen Erfahrungen und Perspektiven zum gegenwärtigen Diskurs über den Gaza-Krieg Raum geben, die sich aktuell nicht gehört und gesehen fühlen.
Und dass wir tatsächlich schauen müssen, Wege zu finden, sehr deutlich zu sagen, dass die freie Meinungsäußerung, dass eine Freiheit der Kunst wichtig ist und dass wir es aushalten müssen, dass Dinge gesagt werden, die von manchen als grenzwertig empfunden werden.
Auf dem Programm stehen zwei Leseblöcke, in denen über Räume für Solidarität trotz möglicher Dissonanzen nachgedacht werden soll. Mit dabei sind jüdische, arabische sowie palästinensische Publizistinnen. Im Vordergrund stehen die Texte zur aktuellen Situation, die Fragen anreißen. Nach jüdischem Leben in Deutschland, nach dem Umgang mit dem Holocaust. Was das gesellschaftliche Klima bedeutet, auch für Menschen aus dem arabischen Raum, die aus politischen Gründen ihre Heimatländer verlassen mussten, sich hier etwas Neues aufgebaut haben und wie die große palästinensische Diaspora in Deutschland sich gerade fühlt. Auch der Leiter des LCBs, Florian Höllerer, ist an diesem Tag vor Ort.
Wir haben als Häuser, aber auch hier speziell als LCB, haben wirklich jahrzehntelange Beziehungen in alle Richtungen der Welt. Wir machen den deutsch-hebräischen Übersetzerpreis, wir haben große Programme mit arabischen Ländern gemacht. Das heißt, wir haben wirklich eine nachhaltige, langjährige Erfahrung und auch ein weltweites Netzwerk, sodass uns es vor allem darum geht, die Arbeit, die wir jetzt schon seit 10 Jahren machen, auch weiter so machen zu können.
So gut wie auf den letzten Platz ist der Saal im LCB besetzt, als der erste Teil mit der syrischen Autorin Dima Albida-Kalaci, der ukrainisch-jüdischen Publizistin Svetlana Lavochina sowie der palästinensischen Medienmacherin Yasmin Daha beginnt. Alle drei leben in Deutschland. Aufnehmen darf ich die Lesungen nicht. Es soll ein geschützter Raum sein. Dima Albida-Kalaci erzählt von der aktuellen Situation vieler arabischer AutorInnen in Deutschland, die zurzeit wenig Auftrittsmöglichkeiten haben, aber auch, wie sie selbst Syrien verlassen musste wegen ihres politischen Engagements und sie sich deshalb zu Gaza äußert, auch wenn das Konsequenzen haben kann. Svetlana Lavochina liest einen Text über ihre Gefühle und Wahrnehmung mangelnder öffentlicher Solidarität mit Juden und Jüdinnen nach dem 7. Oktober. Verhandelt dabei auch ihren Verlustschmerz von zwei Nationen, Israel und die Ukraine. Und Yasmin Daha berichtet eindrücklich von der palästinensischen Gegenwart und ihrer Familiengeschichte, die geprägt ist von Vertreibung und Flucht. Die Stimmung ist konzentriert, stellenweise angespannt, auch im Publikum.
Die Veranstaltung ist nicht leicht verdaulich, weil es einfach um sehr schwierige Texte, um sehr schwierige Erlebnisse geht, um Menschen, die sehr viel Schmerz in den letzten Monaten erlitten haben.
Und dass man wirklich gemerkt hat, hier findet ein ausgiebiges Zuhören statt und sehr viele Emotionen im Publikum. Man hat viele Leute weinen sehen, aber eben einfach auch einen Raum, in dem man den Texten Platz gegeben hat.
Erzähl mir zwei Gästinnen. Im zweiten Teil lesen der palästinensisch-syrische Autor Abdelmachen Al-Kalak und die jüdische Publizistin Esther Dischereit. Al-Kalak geht auf seine Staatenlosigkeit ein, die Geschichte sowie Unsichtbarmachung palästinensischer Menschen und den nicht vorhandenen Raum für ihre Trauer in der deutschen Gesellschaft. Dischereit erzählt, dass sie seit November 2023 nicht mehr schreiben kann. Sie glaube nicht mehr, dass ihre Literatur noch was ausrichten könne. Als Schreiben entlang der Geschehnisse beschreibt es Abdelmachen Al-Kalak und sagt mir nach der Veranstaltung:
Obwohl wir sehr unterschiedliche Stimmen jetzt hatten, mit unterschiedlichen Texten auf die Bühne kamen, hat jeder von seinem eigenen Rand, vom Rande aus gesprochen und aber trotzdem ihn wie uns wieder in einer Mitte getroffen, wo wir uns gegenseitig sehen und spüren und hören können.
Die Erleichterung über das Zusammenkommen war deutlich zu spüren an diesem Abend. Doch wie kann es weitergehen? Für einen fortlaufenden Dialog braucht es zuverlässige wie kontinuierliche Formate, Räume und Ressourcen, auch von Seiten der Kulturinstitutionen.
Dann hoffen wir, dass diese Räume geschaffen werden, literarische Räume für mehr Miteinander und Dialog.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Es gibt jetzt bei uns ein neues Buch der Historikerin Katja Heuer und das ist auch deshalb interessant, weil Katja Heuers Buch Jenseits der Mauer im vergangenen Jahr hoch umstritten war. Für die einen war dieses Buch über die DDR ein enormes Ärgernis, andere haben es sehr gefeiert. Auf jeden Fall stand es wochenlang ganz oben auf der Sachbuch-Bestsellerliste. Katja Heuer stammt aus dem ostdeutschen Guben, sie lebt aber seit 13 Jahren in Großbritannien, arbeitet für die BBC und die Zeitung Telegraph. Ihr Buch Jenseits der Mauer hatte sie ursprünglich für den englischsprachigen Markt geschrieben. Dort war das Buch ein Bestseller. Genau wie ihr erstes jetzt auf Deutsch nachgereichtes Werk. Und das heißt Im Kaiserreich. Edelgard Abendstein hat das für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo und willkommen.
Hallo.
Damit ich mich erstmal wappnen kann, ja, liefert dieses Kaiserreich-Buch denn jetzt auch wieder Stoff für innerdeutsche Streitigkeiten?
Ja, eine gewisse Aufmerksamkeit wurde dem Buch schon zuteil. Es gibt unterschiedliche Positionen, die die Kritik bezogen hat. Das ist vollkommen klar, aber Debatten hat das überhaupt nicht ausgelöst und es ist überhaupt auch nicht mit dem Bohai von vor einem Jahr zu vergleichen, denn so könnte man denken, das Kaiserreich steht uns ja auch etwas ferner und es kommt nun darauf an, wie es uns nahegebracht wird.
Dann schauen wir uns genau das an. Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte, 1871 bis 1918 ist der vollständige Titel und der signalisiert ja schon mal, Katja Heuer fängt am Anfang an, also bei der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, ja.
Ja, sie fängt da einerseits an, aber sie geht auch zurück. Sie muss zurückgehen, denn sie hat eine These. Die These lautet: Zusammengeschmiedet wurde das Reich durch defensiven Nationalismus. Und den leitet sie her aus den Befreiungskriegen. Also Napoleon hatte halb Europa überzogen mit Fremdherrschaft und man musste sich daraus wieder befreien. Und diese kollektive Erinnerung, auf der basiert nun diese Reichsgründung, die führte zu einer psychologischen Bindekraft. Und das wurde natürlich erkannt von Seiten Preußens, dass diesen Impuls hatte, Deutschland zu gründen. Und so hat man sich darauf bezogen. Sie folgt nun, also von 1815 bis über die Revolution 48, Wiener Kongress davor natürlich. Und dann in großen Schritten über die drei Einigungskriege, die es vorher auch gegeben hat, bis zu der Provokation 1871, als über die Emser-Depesche dann Frankreichs Kriegserklärung an Deutschland erteilt wurde, weshalb Deutschland nicht selber den Krieg erklären musste, sondern darüber, dass wieder ein äußerer Feind, nämlich eigentlich der Erbfeind, derjenige war, der gegen den man sich verteidigen musste.
Der damals sogenannte Erbfeind Frankreich. Und stellt Katja Heuer jetzt naheliegenderweise den Reichseinigungskanzler Bismarck und die deutschen Kaiser in den Mittelpunkt oder andere Menschen?
Also Sie fragen schon in die richtige Richtung. Sie stellt Männer in den Mittelpunkt. Also das ist die ganz alte mythische Methode. Männer machen Geschichte, aber das ist natürlich auch dieses personalisierende Verfahren dient natürlich auch der Übersichtlichkeit und der Verdeutlichung. Also sie macht aus dem Kaiser genau denjenigen, der er ist. Er ist ein missmutiger Kaiser, er ist ein zögerlicher Kaiser, er will eigentlich gar nicht Kaiser sein. Und gepusht wird er von seinem Kanzler Otto von Bismarck, der mit großer Geistesgegenwart, mit taktischem Geschick und mit großer Schleue ausgestattet ist und der dieses alles macht, organisiert, austüftelt, schmiedet, dieses Bündnis aus 39 Einzelstaaten, die eigentlich so heterogen sind, dass sie überhaupt nicht zusammenpassen, außer dass sie eine gemeinsame Sprache haben. Und das macht er mit Riesenschritten. Also das beobachtet sie mit respektvoller Bewunderung. Mhm. Da, also über die Gründerzeit, über die Blüte der Gründerzeit, wirtschaftlichen Aufschwung, natürlich mit eiserner Hand kombiniert er dieses Staatengebilde. Und er ist ja im Grunde genommen über die erste Hälfte des Buches das Zentrum des Buches.
Ich habe ja schon gesagt, Katja Heuer kommt aus Deutschland, lebt aber schon lange in Großbritannien. Und dort erzählt man ja Geschichte, ja, anders als bei uns, lieber nicht so akademisch, lieber anekdotischer, erzählerischer, leichthändiger. Hat jetzt Katja Heuer diesen britischen Stil sozusagen übernommen?
Ja, ist ein ziemlich lockerer Sound, der da herrscht. Da ist von Frust die Rede oder von realpolitischem Flow, wenn Bismarck seine Kontrahenten, die er einerseits braucht, aber die er dann irgendwann doch auch kaltstellen möchte, die Nationalliberalen. Da ist auch, die eine oder andere markige Überschrift, die da heißt sonderbare Bettgenossen Bismarck und seine Nationalliberalen. Oder wenn von Gesetzen die Rede ist, wird auf ein Zitat von Bismarck zurückgegriffen. Gesetze sind wie Würste. Man sollte eigentlich bei deren Verfertigung nicht dabei sein.
Und dieser lockere Zugriff führt ja zu neuen originellen Einsichten?
Tja, also daran hakt es etwas. Sie basiert auf der üblichen Kontrasttheorie, die da heißt, dunkel und hell herrscht es vor im Bismarckreich. Da haben wir einerseits den autoritären Obrigkeitsstaat mit Sozialistengesetz, mit Antisemitismus, mit Kolonialismus, mit all den Negativerscheinungen, aber wir haben auch sehr viel Positives. Wir haben Parlamentarismus, wir haben ein föderatives Prinzip, wir haben das erste Mal allgemeines Wahlrecht, für Männer allerdings nur. Und wir haben etwas, was in Richtung Liberalität, Moderne und auch Bürgerlichkeit geht. Aber wir haben eine abgeschlossene Vergangenheit. Das ist das Problem bei diesem Buch. Es gibt keinerlei Verbindung in die Gegenwart. Und deswegen ist es meines Erachtens so eine Art leichter Beiladung für den Transport ins Heute. Also nicht das, was man sich eigentlich von einem kämpferischen und neu sich situieren wollenden Buch erwartet.
Das Buch Im Kaiserreich, eine kurze Geschichte 1871 bis 1918 von Katja Heuer. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Norbert Juraschitz. Im Hoffmann und Campe Verlag ist es erschienen. Vielen Dank an Edelgard Abendstein.
Straßenkritik. Mein Name ist Stefanie Voss und ich habe das Buch von Varis Deri gelesen, Die Wüstenblume. Die Geschichte handelt hauptsächlich von Genitalverstümmelung. Bei Varis war es der Fall, dass ihre Schwestern haben diese Genitalverstümmelung mitgemacht. Aber sie wollte unbedingt dabei sein und wollte das auch unbedingt gemacht haben. Und das war das Schlimmste, was sie an Schmerz je ertragen musste. Und was mich dazu auch noch beeindruckt hat, ist, dass sie sich tatsächlich in Somalia auf den Weg gemacht hat, um da wegzukommen. Und als sie dann endlich auch in London angekommen ist, diese Beispiele, wenn wir uns zum Beispiel die Zähne putzen, dass wir das Wasser laufen lassen, diese Verschwendung, das war so schockierend für sie. Wir müssen da mal wieder zurückdenken, um mal ein bisschen sparsamer auch zu sein, mit sich oder mit den Ressourcen.
Stefanie Voss hat in Hamburg Wüstenblume von Varis Deri gelesen. Das Buch gibt es als Taschenbuch im Knauer Verlag mit knapp 400 Seiten für 13 Euro. Menschen, die sich merkwürdig verändern, verschwundene Menschen, eine verschobene Zeitwahrnehmung. Um solche Dinge geht es in dem Fiction-Podcast The Quest von Melanie Rabe. Diese Schriftstellerin Melanie Rabe, die hat mit ihren Thrillern schon einige Bestseller gelandet. Die Falle oder die Wahrheit oder der Schatten heißen ihre Bücher, schön knapp und klar. Die wurden in mehr als 20 Sprachen jeweils übersetzt, in Serien umgesetzt oder auch als Filmstoff verkauft. Und mein Kollege Andi Hörmann, der ist jetzt von Melanie Rabes Request sehr begeistert. Er lässt uns erstmal reinhören.
Wer spricht da?
Ich bin's, Alice. Hallo?
Alice?
Ja, Alice, deine Freundin. Vielleicht erinnerst du dich?
Natürlich, natürlich. Du bist Alice und ich liebe dich.
Naja, also, das will ich doch schwer hoffen.
Paul klingt merkwürdig apathisch, als ihn Alice endlich am Telefon erreicht. Der Kulturjournalist kam von einer Recherchereise nicht mehr nach Hause. Irgendwas scheint mit ihm in dem Kurhotel im Schwarzwald geschehen zu sein, wo er dem auf mysteriöse Weise verschwundenen Schriftsteller Tengu Ishikawa nachspüren wollte, um über ihn ein Buch zu schreiben.
Ishikawa ist zu seiner Zeit, also in den 80ern, dieser super angesagte junge Schriftsteller. Ja, er steht ganz kurz vor dem Durchbruch.
Mit The Quest hat Tengu Ishikawa einen Bestseller gelandet. Es geht ihm gut, so scheint es zumindest.
Ishikawa ist in der Londoner Partyszene zwar kein Unbekannter, aber er ist auch ein sehr disziplinierter Schreiber. Er zieht jetzt nicht los und fängt an, seinen Vorschuss zu verprassen oder so. Stattdessen mietet er sich in einem alten Kurhotel im Schwarzwald ein, um dort zu schreiben. Er bleibt volle 8 Monate. Und danach verschwindet er. Spurlos.
Wie jetzt?
Na, er ist einfach weg. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Bis heute tatsächlich.
Und jetzt scheint mit Paul auch etwas nicht zu stimmen. Er verhält sich seltsam. Aus Sorge beschließt seine Freundin Alice, sich selbst in dem Kurhotel einzuquartieren. Eine spannende Ermittlungsgeschichte beginnt. Melanie Rabe hat mit The Quest, die längste Reise, einen 8-teiligen Fiction-Podcast geschrieben, der alle Regeln des Krimi-Genres bedient. Das ist nicht zuletzt der Umsetzung der Regisseurin Anja Herrnbrück zu verdanken, die diesen 4-stündigen Mystery Thriller mit einem fast schon filmischen Sounddesign von Sean Shimshak grandios umgesetzt hat. Cliffhanger inklusive, sodass man am Ende jeder Episode auf die nächste hinfiebert.
Und da wurde mir klar, was ich in der Nacht gesehen hatte. Simon. Tot. In den Armen des alten Mannes.
Was dort genau im Hotel vor sich geht, kommt nach und nach ans Licht. Wie ein Puzzle rekonstruiert Alice mit ihren Ermittlungen die mysteriösen Ereignisse. Überzeugend gut gesprochen von der Schauspielerin Sitembile Menk. Melanie Rabe lässt uns beim Hören dabei selbst zu Ermittlern werden. Wenn Alice etwa in der Hotelbibliothek durch die Regale stöbert, erahnen wir, in welche Richtung die Lösung des Falls gehen könnte.
So. Was haben wir denn hier? Mary Shelley, Frankenstein, E.T.A. Hoffmann, der Sandmann, Brüder Grimm, Wilhelm Hauff, Seneca von der Kürze des Lebens, Timothy Leary, psychedelische Erfahrungen, ein Handbuch nach Weisungen des tibetanischen Totenbuches. Okay. Ah, Ishikawa, Erstausgabe.
The Quest hat etwas mit Zeitempfinden zu tun. Im Hotel verändert sich das scheinbar wie beim Träumen. Doch die Geschichte selbst ist kein Traum, auch wenn Alice über ihr Träumen wichtige Hinweise für den Fall erhält.
Seltsam, wie sich Zeit im Traum manchmal ausdehnt.
Mit dem Thema Zeit spielt Melanie Rabe auch über die Geschichte hinaus. Ihr Stück lebt von zahlreichen Querverweisen aus der Pop- und Literaturgeschichte. Klug gemacht, denn so beschert sie uns nicht nur einen Nervenkitzel.
Ich machte Musik an. Mein Liebster war bei mir. Und ich war bei ihm.
The Quest, ein gelungenes, spannungsreiches Hörspiel. Echtes Kopfkino.
Melanie Rabes The Quest, der Mystery Thriller, wurde vom Hörverlag produziert. 4 Stunden ist die Laufzeit und das Werk gibt es ausschließlich als Gratis-Stream oder Download auf diversen Plattformen.